SRF 2 Kultur.
Der atomare Super-GAU im japanischen AKW Fukushima vom März 2011 hatte keine unmittelbaren gesundheitlichen Folgen und stellt auch in Zukunft kein gesundheitliches Risiko für die Bevölkerung dar. Zu diesem positiven Befund kommt UNSCARE, das wissenschaftliche Komitee der UNO zur Untersuchung der Auswirkung atomarer Strahlung, in seinem jüngsten Fukushima-Bericht, der im Oktober der UN-Vollversammlung vorgelegt wurde. Verfasst haben den Bericht 80 Wissenschaftler aus 18 Ländern. Das wird gewiss für positive Stimmung unter den Befürwortern der Atomenergie in Japan sorgen. In Kontext jetzt ein Bericht von Judith Brandner, am Mikrofon Katharina Kilchenmann.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Yeah!
Großer Jubel in Tokio. Im Rennen um die Ausstrahlung der Olympischen Sommerspiele 2020 hat sich die japanische Hauptstadt gegen Istanbul und Madrid durchgesetzt. Dies gab IOC-Präsident Jacques Rogge Anfang September in Buenos Aires bekannt. Die letzten Olympischen Spiele gab es 1964 in Japan und nach Jahren der wirtschaftlichen Stagnation und nach dem Trauma der Tsunami- und Atomkatastrophe vom 11. März 2011 verspricht sich die Regierung von den Spielen wirtschaftlichen Aufschwung und neue Perspektiven fürs Land. In Buenos Aires sagte Ministerpräsident Shinzo Abe:
Ich hoffe, dass Olympia hilft, unsere seit 15 Jahren deflationäre und schrumpfende Wirtschaft anzukurbeln.
Zugegeben, ein bisschen ungemütlich ist die Entscheidung schon, brachte hierzulande ein Sportkommentator die Sache auf den Punkt. Denn wer weiß, wie die Lage rund um das havarierte AKW Fukushima in 7 Jahren aussehen wird. Das AKW ist rund 250 Kilometer von Tokio entfernt und stellt nach wie vor eine große Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Erst im August war bekannt geworden, dass aus Leckentanks mit Kühlwasser schätzungsweise 300 Tonnen mit radioaktivem Tritium kontaminiertes Wasser ausgeflossen sind. Ein Unfall, der auf der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse mit Gefährlichkeitsstufe 3 als ernster Störfall bewertet wurde. Nur kurz nach der kühnen Behauptung des Regierungschefs beim Bewerbungsfinale, wonach die Lage unter Kontrolle sei, widersprach ein leitender technischer Angestellter der Betreiberfirma TEPCO. Für TEPCO sei die Lage nicht unter Kontrolle. Zeitgleich musste TEPCO zugeben, dass höchstwahrscheinlich radioaktiv verseuchtes Wasser aus einem Drainagegraben ins Meer gelangt. Nicht alle in Japan haben die Nachricht von der Vergabe der Olympischen Spiele an Tokio mit Begeisterung aufgenommen. Im Gegenteil, die Menschen in der Präfektur Fukushima befürchten, dass sie von Tokio nun völlig vergessen werden könnten. Und sie reagieren verärgert über die offiziellen Beteuerungen, wonach alles unter Kontrolle sei. Emotionen, die auch bei den Anti-AKW-Kundgebungen im Land immer wieder zur Sprache kommen. Wie hier bei der Anti-AKW-Veranstaltung am 14. September in Kyoto. Hier darf jede und jeder das Mikrofon ergreifen und seine Meinung sagen und formulieren, warum sie für den Ausstieg aus der Atomenergie und gegen eine Wiederinbetriebnahme der jetzt stillgelegten Atomkraftwerke sind. Zuletzt singen alle gemeinsam: Wir brauchen keine Atomkraftwerke, das Leben ist uns wichtig. Für eine gute Zukunft. Sayonara, Atomenergie. Dabei müssten sich die Menschen in Japan eigentlich gar keine Sorgen über mögliche gesundheitliche Folgen nach dem Super-GAU im AKW Fukushima machen, zumindest wenn es nach dem Fukushima-Bericht von UNSCARE geht. Denn der Bericht des Wissenschaftlichen Komitees der UNO zur Untersuchung der Auswirkung atomarer Strahlung gibt Entwarnung. Für den Bericht ist der deutsche Physiker Wolfgang Weiß verantwortlich.
Also im Endeffekt, was die Studie sagt, ist, die Menschen in Japan haben ein Grundrisiko, gewisse Krebsarten zu bekommen. Und das, was die ionisierende Strahlung auf dieses Grundrisiko draufpackt, ist so gering, dass es im Rahmen des Rauschens dieses Grundrisikos untergeht. Das heißt, im Endeffekt, was die Studie sagt, ist, das Lebensrisiko der betroffenen Bevölkerung an Krebs zu erkranken, ist das gleiche nach Fukushima wie das vor Fukushima.
Die Erstfassung des Berichts wurde im Mai in Wien präsentiert und die Endversion im Oktober der UNO-Vollversammlung vorgelegt. Inhaltlich hat sich an dieser grundsätzlichen Aussage auch nach den aktuellen Problemen mit verseuchtem Grundwasser und Lecks in den Kühlwassertanks nichts geändert, sagte der deutsche Physiker und UNSCEAR-Vertreter Deutschlands Wolfgang Weiß Anfang September in einer E-Mail. Die ersten Meldungen über die Lecks und den hohen Radioaktivitätspegel im Grundwasser seien öffentlich gemacht worden, während UNSCEAR an der Fertigstellung des Berichts arbeitete.
UNSCEAR hat beschlossen, den Bericht im ursprünglich definierten Rahmen jetzt zu Ende zu bringen und zu publizieren und nicht abzuwarten, bis die neueren Erkenntnisse in einer Form vorliegen, die wissenschaftlich bewertbar sind. Es ist derzeit auch nicht erkennbar, dass die Aussagen von UNSCEAR bezüglich der Expositionen der allgemeinen Bevölkerung und die daraus resultierenden gesundheitlichen Risiken von den jetzt auf der Anlage beobachteten Zuständen in Frage gestellt werden müssen.
Der deutsche Strahlenmediziner und emeritierte Leiter des Instituts für Strahlenbiologie der Ludwig-Maximilian-Universität München, Edmund Lengfelder, teilt die Ansichten der Wissenschaftler von UNSCEAR ganz und gar nicht.
Ich halte die Aussage für einen gefährlichen Unsinn. Unsinn deswegen, weil es nicht wahr ist, und gefährlich deswegen, weil man damit einen Teil der Bevölkerung zumindest in Sicherheit wiegen will und damit erreicht, dass die Vorsichtsmaßnahmen beiseite lassen. Auf der anderen Seite wird man, und wir haben die Analogie zu Tschernobyl, wird man sehr bald feststellen, dass diese Aussage nicht zutrifft. Das ist im Moment ist es eine Aussage, um die Bevölkerung, insbesondere in Japan, aber auch in anderen westlichen Staaten, ruhig zu halten. Denn dort kommt ja mehr und mehr der Widerstand gegen die Atomenergie in der Öffentlichkeit zum Tragen.
Es sind politische Gründe, die Strahlenbiologe Edmund Lengfelder hier andeutet. Es lohne sich, näher über UNSCEAR Bescheid zu wissen, meint Lengfelder.
Zunächst muss man wissen, dass diese UNO-Organisation gegründet wurde 1955 und es sind darin Staaten, die ein sehr starkes Interesse an Atomwirtschaft haben, vertreten. Und jeder dieser Staaten entsendet einen Repräsentanten hinein in dieses Gremium, in das UNSCEAR-Gremium. Dazu können noch weitere Wissenschaftler dazukommen, aber wichtig ist, gegründet und betrieben wird es von Staaten, die an Atomwirtschaft starkes Interesse haben, und die Regierungen entsenden die Fachleute und Wissenschaftler, die sie da gerne drin haben wollen. Das heißt, es wird niemand da hineinkommen, der Zweifel an der Nützlichkeit der Atomenergie hat.
Im UNSCEAR-Komitee sind 27 Wissenschaftler aus 27 Ländern. In nur 5 der Mitgliedstaaten gibt es keine Atomkraftwerke. UNSCEAR-Vertreter Wolfgang Weiß erklärt darüber hinaus Aufgaben und Struktur des Gremiums.
Es gibt unter den Mitgliedstaaten Kernwaffenstaaten, denn UNSCEAR wurde ja mal gegründet, um die Auswirkungen dieser atmosphärischen Kernwaffentests auf die Menschheit, Risiken für die Gesundheit sozusagen, zu ermitteln. Es gibt eine Regel, dass diese Kernwaffenstaaten nicht in Funktionen des Vorsitzes, stellvertretenden Vorsitzes oder Rapporteurs, das sind die 3 Funktionen, tätig sein können. Aber es gibt natürlich, die USA ist Mitglied, Russland ist Mitglied, England ist Mitglied, Frankreich ist Mitglied, Israel ist nicht Mitglied, aber Indien ist Mitglied, Pakistan ist Mitglied. Also es gibt die Etablierten und es gibt die, von denen man annimmt, dass sie Kernwaffen haben, jetzt mal von Israel abgesehen, die Mitglied sind, die bringen sich auch ein, aber die sind nicht in Funktionen. Im Moment, ich war 2 Jahre lang Vorsitzender als Deutscher. Im Moment ist mein Kollege aus Australien Vorsitzender. Sein Stellvertreter ist aus Tschechien und der Rapporteur ist im Moment aus Japan.
Den aktuellen Fukushima-Bericht haben 80 Wissenschaftler aus 18 Ländern verfasst. Mitgearbeitet habe das volle Spektrum der besten Fachleute, sagt Wolfgang Weiß. Die Wissenschaftler von UNSCARE haben für die Erstellung des Fukushima-Berichts auf hunderttausende Daten zurückgegriffen, so Wolfgang Weiß. Die Daten stammen unter anderem von der Betreiberfirma TEPCO, der japanischen Regierung und von internationalen Organisationen wie der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Meteorologischen Organisation WMO, der Welternährungsorganisation FAO und von CTBTO, der Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen.
Also der Bericht stützt sich auf alle Daten, die es weltweit gibt. Wir hatten sehr große Diskussionen unter den Experten, ob man NGO-Daten zum Beispiel nehmen soll. Was wir gemacht haben, wir nehmen sie. Wir haben für diese Studie ein Qualitätssicherungssystem entwickelt, anhand dessen wir Mindeststandards für die Glaubwürdigkeit und die Nichtglaubwürdigkeit der Daten abgeleitet haben. Und da gibt es NGO-Daten, die von zertifizierten Labors sind, die glauben wir. Und es gibt offizielle Daten, die glauben wir nicht, weil dieser Nachweis nicht geführt worden ist.
Wohl zu Recht, wie ein Interviewausschnitt aus einem Gespräch mit dem japanischen Journalisten Shun Kirishima zeigt. Shun Kirishima arbeitet seit der Katastrophe im AKW Fukushima unter Pseudonym. Anfangs heuerte er als Arbeiter im Kraftwerk an. Seit Monaten recherchiert er nach, ob die offiziellen japanischen Messdaten der Realität entsprechen. An zahlreichen Messstellen stellte er fest, dass die offiziellen Geräte um 40-50% zu niedrige Werte anzeigten, als es der Realität entspricht.
Die niedrigen Messwerte, die über ein, zwei oder drei Jahre gesammelt werden, sind die offiziellen japanischen Zahlen. Daraus wird dann, nicht nur in Japan, sondern weltweit, die Schlussfolgerung gezogen, dass es der japanischen Regierung gelungen ist, die Radioaktivitätswerte zu senken und Japan sicher ist. Im Fall von Tschernobyl gab es nach 4 Jahren Fälle von Schilddrüsenkrebs bei Kindern. Bei uns sagt jedoch die Regierung, die Werte sind niedrig und wenn es Fälle von Schilddrüsenkrebs gibt, dann sind wir dafür nicht verantwortlich. Damit wird die Wahrheit umgangen. Ich finde ein derartiges Vorgehen sehr beängstigend. Das ist der Grund, weshalb ich diese Recherchen mache, um mitzuteilen, dass zu niedrige Messwerte veröffentlicht werden.
Alle diese Daten, die diese Mindeststandards erfüllen, sind sozusagen im Topf. Und die anderen sind nicht im Topf.
Das heißt also Ihnen jetzt, Ihnen, dem Wissenschaftsgremium, ist dieser Vorwurf durchaus bekannt?
Also erstens mal ist er bekannt und zweitens, auch wenn er uns nicht bekannt wäre, wir sind Wissenschaftler. Sie müssen einfach sehen, dass nach Fukushima von den Behörden Messungen gemacht worden sind, die nicht für die Wissenschaft waren. Die waren dazu da, zu sehen, muss ich da jetzt die Leute noch evakuieren? Muss ich die Leute ins Haus schicken? Darf ich dort nicht den Verzehr erlauben? Da gibt es eine ganze Menge von Daten, die sind quick and dirty gemacht. Die haben wir alle, können wir nicht benutzen.
Als Grund für die Einschätzung, dass es nach dem Unfall im AKW Fukushima keine unmittelbaren gesundheitlichen Folgen gäbe, führt der UNSCARE-Fukushima-Bericht die rasche Evakuierung der Menschen aus den betroffenen Gebieten an. Dies habe ihr Risiko einer Verstrahlung um den Faktor 10 reduziert. Frage an den Risikoforscher, was diese Aussage bedeutet. Der Physiker und Mathematiker Wolfgang Kromp, langjähriger Leiter des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der Universität für Bodenkultur in Wien, meint:
Das ist natürlich dort, wo ich keine Statistik habe, wo die Datenlage sehr dürftig ist. Und da so viel Geheimnistuerei und so viel Verschleierung bei den bisherigen Fällen war, hat man keine gescheiten Statistiken für das Ganze. Da ist ein Risiko aussagen, da kann ich nur sagen, ja, das Risiko wird kleiner, das kann ich schon sagen, aber es wird größer. Natürlich, wenn ihr Leute wegbringt, dort wird das Risiko kleiner. Einen Faktor 10 da festzumachen, das ist eine Hausnummer.
Was aber ist mit jenen, die nicht oder erst spät evakuiert worden sind? Zum Beispiel in Regionen außerhalb der Evakuierungszone rund um das AKW, wo es ebenfalls radioaktiven Niederschlag gab, wie im Ort Iitatemura etwa. Dort wurde erst im Juni 2011 evakuiert. Im rund 60 Kilometer vom Kraftwerk entfernt gelegenen Fukushima-Stadt wurden und werden erhöhte Werte gemessen. Tausende Menschen, vor allem Mütter oder Paare mit kleinen Kindern, haben die Präfektur aus Sorge um ihre Kinder verlassen und sich in anderen Landesteilen niedergelassen.
Wir alle haben ein Risiko, auch wir hier in Deutschland haben ein Risiko. Aber auch dort, wir haben für diese Städte ausgerechnet, so gut man das kann, wie hoch die Exposition ist. Auch für diese Städte gilt das, was wir gesagt haben. Die Werte sind, wenn sie in Fukushima City sind, so niedrig, dass sie im Rahmen des Untergrundpegels der Strahlung verschwinden. Die sind dort in diesen Regionen natürlich nicht mehr so, dass sie klein sind gegenüber dem Untergrundpegel. Aber wenn Sie in die Welt schauen, der Untergrundpegel in der Welt ist 2,4 Millisievert. Er schwankt im Mittel, nicht in extremen Situationen, im Mittel zwischen 1 und 11 Millisievert. Aber dort ist eben die Konsequenz, sozusagen der ganze Schrecken dieses Unfalls, der wird vermengt mit dem, was man fühlt an Konsequenzen, an Risiken durch die Strahlung.
Der Fukushima-Bericht steht in krassem Gegensatz zur vorherrschenden Stimmung in der Bevölkerung in Fukushima. Die Menschen sind höchst verunsichert, vor allem bezüglich der gesundheitlichen Risiken und Gefahren. Die meisten haben das Vertrauen in die Behörden und öffentlichen Gesundheitseinrichtungen verloren. Das sei ihm bewusst, sagt Wolfgang Weiß. Ansgar gehe es darum, mit seinem Bericht das Vertrauen der Menschen wieder zurückzugewinnen, indem alle Erkenntnisse offengelegt und nur verkündet werde, was aus den Fakten hervorgehe. Und das ist?
Wir haben bisher weder bei den Arbeitern noch in der Bevölkerung unmittelbar mit der Strahlung zusammenhängende Todesfälle gehabt und wir werden diese auch nicht haben.
Im Juli gab TEPCO erstmals zu, dass 2000 Kraftwerksarbeiter einer Strahlendosis ausgesetzt waren, die den zulässigen Grenzwert bei weitem überschreitet. Welcher Belastung die Arbeiter ausgesetzt sind, die derzeit an der Beseitigung der aktuellen Probleme arbeiten, ist nicht bekannt. Angesichts der enorm hohen Radioaktivitätswerte rund um die Lecken Kühlwassertanks kann aber nur das Schlimmste befürchtet werden. Dass die ionisierende Strahlung im Fall von Fukushima so gering gewesen sei, dass dadurch das Krebsrisiko nicht erhöht wurde, wie es im Bericht steht, will der Strahlenmediziner Edmund Lengfelder nicht so stehen lassen. Um die Ursachen für Krebs im Nachhinein festmachen zu können, bräuchte es aber epidemiologische Untersuchungen, so der emeritierte Professor für Strahlenbiologie an der Ludwig-Maximilian-Universität München und Leiter des unabhängigen Otto-Hug-Strahleninstituts.
Wenn man nun den Zusammenhang zwischen einer Ursache und der dadurch entstehenden Krebserkrankung herstellen will, muss man das epidemiologisch sehr präzise untersuchen und das kann man heute. Dazu gibt es genügend Beispiele und Belege dafür, dass man das wirklich sehr gut kann. Wenn wir nun eine solche Aussage von den Ansgar-Leuten hören, dann frage ich mich, ob die Krebsursachenforschung an diesen Leuten bisher spurlos vorbeigegangen ist. Denn wir können heute zum Beispiel feststellen, dass geringe krebsauslösende Dosen, sei es an Chemikalien, Benzol zum Beispiel, oder sei es auch an Strahlung, nachweislich die Krebsrate erhöhen. Wenn man ordentlich untersucht und genau hinschaut, kann man das feststellen. Also die Aussage, die Krebsrate vor und nach Fukushima sei gleich, das ist nicht nur nicht belegbar, sondern das ist einfach mit der Wissenschaft, die es ja zum Thema Strahlenforschung seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt, nicht nur nicht vereinbar, sondern das ist einfach, ich sage das krass heraus, bösartiger Unsinn.
Epidemiologische Untersuchungen lehne die japanische Regierung aber ab, sorgt sich der Physiker und Atomwissenschaftler Hiroaki Koide vom Reaktorversuchsinstitut der Universität Kyoto, einer der schärfsten Kritiker der Atomenergie in Japan.
Wenn nicht kontinuierlich Basisuntersuchungen gemacht werden, wird man die Entstehung von Gesundheitsschäden nicht epidemiologisch beweisen können.
So Hiroaki Koide in einer E-Mail. Koide befürchtet auch, dass es durch die Erhöhung der zulässigen Jahreshöchstbelastung in der Präfektur Fukushima von einem auf 20 Millisievert sehr plötzlich zu einer ganzen Reihe von Spätfolgen kommen wird. 12 Fälle von Schilddrüsenkrebs bei Kindern sind mittlerweile in der Präfektur Fukushima bekannt geworden. In 15 weiteren Fällen besteht Verdacht. Die Zahlen stammen von Schilddrüsenuntersuchungen von 174.000 unter 18-Jährigen. Nähere Informationen über die Betroffenen gibt es aus Datenschutzgründen nicht. Die Behörden argumentieren, die Erkrankungen seien bereits vor der Reaktorkatastrophe von Fukushima aufgetreten. Dieser Meinung ist auch Wolfgang Weiß.
Das waren 5, jetzt sind es 12. Da gibt es Fälle, die haben sich manifestiert vor Fukushima. Die sind halt jetzt erst berichtet worden. Es gibt welche, die man jetzt noch nicht als Krebs identifiziert, die man aber inzwischen als fortgeschrittenes Stadium für irgendwas diagnostiziert. Und diese Zahlen, die dann einfach plötzlich in der Öffentlichkeit auftauchen, die differenzieren natürlich nicht. Faktum ist, diese Fälle sind nach wie vor im Rahmen des, was wir im Rauschen erwarten, plausibel. Nur mit so einer Aussage können Sie wissenschaftlich was machen, wenn Sie in der Gegend wohnen. Also weiß nicht, was meine Frau mir erzählen würde, wenn ich ihr das sage.
Im Rauschen plausibel soll heißen, diese Fälle von Schilddrüsenkrebs bei Kindern wurden nach Ansicht der Experten höchstwahrscheinlich durch die natürliche Hintergrundstrahlung ausgelöst, die auf der Welt vorhanden ist, möglicherweise auch durch andere Faktoren. Aber ganz sicher nicht durch den atomaren Unfall im AKW Fukushima. Das deckt sich mit dem allgemeinen Tenor des Fukushima-Berichts von UNSCARE, wonach es keine gesundheitlichen Folgen gibt. Strahlenmediziner Edmund Lengfelder, der das unabhängige Otto-Hug-Strahleninstitut in München leitet, widerspricht.
Ein 5-Jähriger hat keinen Schilddrüsenkrebs, es sei denn, er wurde ausgelöst durch radioaktives Jod, wie im Falle von Tschernobyl, und das erwarte ich auch in Fukushima. Also in Tschernobyl sind die ersten kindlichen Schilddrüsenkrebse entstanden 3 bis 4 Jahre nach Tschernobyl. Und ich denke, dass so in 2 Jahren etwa die ersten Schilddrüsenkrebse erkennbar werden, dann operiert werden müssen, das ist klar. Und dann müssen sich halt die sogenannten Spezialisten von UNSCARE neue Ausreden einfallen lassen, wieso jetzt doch der Schilddrüsenkrebs gekommen ist.
Lengfelder forscht seit 1990 zu Tschernobyl und sieht einige Parallelen beim Umgang mit der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Auch nach Tschernobyl sei UNSCARE zum Schluss gekommen, dass der Unfall keine gesundheitlichen Schäden verursacht habe, erinnert er sich.
Tschernobyl war 1986. Und dann hat 1989-90 UNSCARE, die IAEA, dann die Weltgesundheitsorganisation WHO, dann die UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft und noch einige andere haben viele Wissenschaftler ausgesucht, nach Tschernobyl geschickt. Und sie sollten dort nun untersuchen, ob es gesundheitliche oder andere Folgen von Tschernobyl gab. Im Jahr 1991 gab es dann einen Weltkongress in Wien bei IAEA und UNSCARE. Und dort wurde der Menschheit verkündet, genau dieselben Analogien wie jetzt bei Fukushima. Es gab keine Gesundheitsschäden, die einer Strahlenbelastung zugeordnet werden konnten. Man könnte fast meinen, die Fukushima-Leute jetzt bei UNSCARE haben das von damals mehr oder weniger wortwörtlich übernommen.
Die Aussagen bei dem Kongress zu Tschernobyl in Wien 1991 hatten Konsequenzen. Die ukrainischen und weißrussischen Ärzte, die bereits krebskranke Kinder operiert hatten, protestierten heftig, erinnert sich Lengfelder.
Die UNO-Organisationen haben das nicht wahrhaben wollen und gesagt, unsere Ärzte sind besser, ihr wisst es nicht so gut, es sind Fehldiagnosen. Dann wurden Ärzte von UNSCARE, also nicht nur Ärzte, sondern auch andere Wissenschaftler eingeladen und die konnten dann in Kiew alle in diesem Jahr operierten Schilddrüsenkrebse bei Kindern, die histologischen Präparate untersuchen. Also der Krebs wird entfernt und dann wird unter dem Mikroskop analysiert, welche Art von Krebs ist das, welche Krankheit ist das. Und genau diese histologischen Präparate haben Vertreter von UNSCARE analysiert und haben dort zugegeben, jawohl, das ist Krebs, in allen Fällen sind eure Diagnosen richtig. Dann fuhren sie nach Wien und haben gesagt, es gibt keine Gesundheitsschäden.
Dafür gibt es Beweise, sagt Edmund Lengfelder, nicht nur die Aussagen der betreffenden Ärzte.
Nachdem das bekannt geworden ist, hat der britische Sender BBC eine Recherche gemacht zum Thema Tschernobyl und die Berichterstattung über Tschernobyl. Und sie haben diesen Professor da interviewt und haben gesagt, sie waren doch dort im Auftrag von UNSCARE und sie haben doch diese Präparate unter dem Mikroskop gesehen. Und nachdem Sie selber ein Professor für Medizin sind, konnten Sie ja auch sehen, es war Krebs und Sie haben das auch bestätigt. Dann hat er das zugeben müssen in die Kamera hinein, ja, das war so, ich habe das gesehen, es war Krebs, aber natürlich hat Anskier auch eine Aufgabe.
Konsequenzen hatte dieser Vorfall übrigens nicht. Und der betreffende Professor ist bis heute, seit mehr als 25 Jahren, Vertreter seines Staates im Anskier-Gremium. Der Fukushima-Bericht von Anskier wird in Japan höchstwahrscheinlich auch politische Konsequenzen haben. Der japanischen Regierung, die zur Atomenergie zurückkehren und möglichst viele der stillgelegten Reaktoren wieder in Betrieb nehmen will, wird der Bericht gut ins Konzept passen. Die Erfolgsaussichten der Menschen, die aus Angst um die Gesundheit ihrer Kinder sogenannt freiwillig aus Fukushima geflüchtet sind, auf Entschädigungszahlungen sind damit wohl drastisch gesunken. War dem Komitee bewusst, dass der Bericht politische Folgen haben wird? Dass er der Atomindustrie Vorschub leisten könnte? Wolfgang Weiß wehrt ab.
Nein, der Bericht leistet dem in keiner Weise Vorschub. Es ist kein politischer Bericht. Der Bericht ist dem, was wir wissenschaftlich aus den Fakten, die wir haben, ableiten können, verpflichtet. Und nicht der japanischen Regierung und nicht dem inzwischen etablierten Dreiergremium, das den Prozess Wiedereinführung oder Nichteinführung sozusagen steuert. Der Bericht ist niemand schuldig, außer der Ehrlichkeit gegenüber der Wissenschaft.
Wie die Lage im Jahr 2020 aussehen wird, wenn sich Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt zu den Olympischen Spielen in Tokio einfinden sollen, kann heute niemand sagen. Keiner weiß, ob das havarierte AKW Fukushima bis dahin wirklich unter Kontrolle sein wird, ob es in weiteren AKWs zu neuen Unfällen gekommen sein wird und wie sicher es wirklich sein wird, Japan zu besuchen und dort Lebensmittel zu konsumieren. Eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Die japanische Zivilbevölkerung wird noch viele Kundgebungen gegen die Atomenergie abhalten müssen, bis es auf Regierungsebene zu einem Umdenken kommen wird. Es bleibt zu hoffen, dass sich die düsteren Befürchtungen von Risikoforscher Wolfgang Kromp nicht erfüllen. Der Prophet der Apokalypse und die nukleare Cassandra der Republik, wie ihn die deutsche Wochenzeitung Zeit einmal beschrieb, meint: Die Reaktorkatastrophe von Fukushima habe der Welt nicht drastisch genug gezeigt, dass es höchste Zeit wäre, aus der Atomenergie auszusteigen.
Also meine Voraussage ist, es bedarf noch ungefähr 2 bis 3 schwere Unfälle, vielleicht genügt einer, die dann vielleicht sogar mitten in Europa oder mitten in Amerika passieren, wo dann kein gnädiger Pazifik da ist, der dann den Großteil der Strahlung aufnimmt, wo man das dann sehr viel später erst merkt, was dort angestellt wurde. Dann wird vielleicht die restliche Menschheit aufwachen und das abstellen, aber vielleicht auch nicht.
Soweit Kontext über den Fukushima-Bericht von Anskier und die aktuelle Lage in Japan. Eine Reportage von Judith Brandner, am Mikrofon Katharina Kilchenmann, technische Realisation Lukas Fretz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.